Okay, gut. Dann lassen Sie uns anfangen. Zuerst mal ein Verweis auf die STO-Veranstaltung. Die Übungsgruppen 10 und 11 treffen sich deshalb erst um 16 Uhr. Dann können Sie also die STO entsprechend voll an der STO entsprechend voll teilnehmen. Übungsgruppe 9 hatten wir schon. Der Termin ist schon vorbei und vielleicht noch ein Hinweis. Wenn Sie Spaß an Knobelaufgaben haben, ja, dann schauen Sie sich bitte den Halloween-Special an. Der Halloween-Special, der war auf der blutrünstigen Version des dritten Übungsblatts auf der letzten Seite per Link zu erreichen. Sie kommen aber jetzt auch direkt über den Link Knobelaufgabe zu dieser zusätzlichen Aufgabe. Diese zusätzliche Aufgabe bringt keine Punkte, aber sehr viel Ehre.
Eins Ehre laut Platt. Kurze Information, wir haben erfahren, dass STO heute leider ausfallen muss.
Okay.
Wollte ich nur mal sagen, dass wir das gehört haben. Vielleicht hat man das damals was zu tun.
Okay. Wer nimmt an den Übungsgruppen 10 und 11 teil? Wer von Ihnen möchte, dass die Gruppen wie bisher, wie üblich, sich treffen? Dann gehe ich mal davon. Und wer möchte, dass es tatsächlich erst um 16 Uhr ist? Okay, dann gehen wir zurück. Ja? Wenn mir jemand einen Zettel mitgibt, dass ich dran denke, ja, dann wäre das natürlich super. Okay. Das wäre die STO-Veranstaltung, die dann halt nicht stattfindet. Und dann kommen wir auf SymPy zu sprechen. Ich habe gerade noch mal an die Tafel geschrieben. Na komm. Was wir am Donnerstag gemacht haben, wir haben uns um die semantische Folgerung und Äquivalenz gekümmert, werden das Thema heute nochmal aufgreifen, haben geschaut, was SymPy uns helfen kann. Und SymPy kann uns eine Menge helfen. Was zum Teufel ist SymPy? Das ist ein Paket in der Mathematik, symbolische Mathematik für Python. Und was wir dann heute als großes Thema machen werden, das ist dann halt die disjunktive und die konjunktive Normalform. Was ich gerade machen möchte, ganz kurz erinnern, hier mit dieser Folie, an die verschiedenen SymPy-Möglichkeiten zur Formalisierung von Junktoren, not, and, or, implies, equivalent. Equivalent ist tatsächlich nur eine Beschreibung der Äquivalenz von zwei Variablen, XOR, und dann haben wir noch andere Kurzfassungen, das kaufmännische UND, der vertikale Strich für oder, kaufmännische UND für UND natürlich, und dann für Implies und Equivalent haben wir da, denke ich mal, keine Kurzfassungen, aber sehr wohl eine Kurzfassung für das XOR, und das ist das oben gestellte Hütchen. So, und da haben wir uns angeschaut, verschiedene Arten und Weisen, wie man Formeln bauen kann. Nicht, das Tolle bei SymPy war, dass SymPy nicht sofort versucht, die Formel auszuwerten, sondern nimmt es, was es ist, nämlich als Formel. Okay, so, und dann haben wir die Funktion, das war für uns vor allen Dingen interessant, die Funktion Satisfiable angeschaut und wir bekommen, wenn Satisfiable die Antwort not false ausgibt, wir bekommen dann die Gewissheit, dass die Formel nicht erfüllbar ist, dass die Formel widersprüchlich ist, beziehungsweise dass die negierte Formel dann allgemeingültig ist. So, und dann haben wir uns Gedanken gemacht, wie man denn tatsächlich an alle erfüllenden Belegungen rankommt. Und da haben wir uns zwei Varianten angeschaut. Die Erfüllen-Variante, die zumindest die einzelnen Variablen belegt und in verschiedenen Zeilen untereinander, während die List-Funktion dann das versucht, alles in eine Zeile zu knallen. Deshalb ist es vielleicht vernünftiger, wenn Sie hier mit der Erfüllen-Funktion arbeiten. So, und jetzt möchte ich mir anschauen, was haben wir gemacht bisher mit SymPy? Wir haben uns Satisfiable angeschaut. Das ist schon mal super, ja? Weil wir damit natürlich bei großen Formeln automatisch die sämtliche erfüllenden Belegungen uns anschauen können. So, was jetzt aber noch dazu kommt, ist semantische Folgerung und Äquivalenz. Kann uns SymPy helfen, festzustellen, ob denn eine semantische Folgerung vorliegt, beziehungsweise ob eine Äquivalenz vorliegt? Und das allererste ist die Folgerung. So, und was können wir machen? Wann hätten wir denn eine Folgerung? Es geht jetzt darum, was zum Teufel soll denn Folgerung, diese Funktion, die wir an dieser Stelle definieren, was zum Teufel soll denn Folgerung zurückgeben? Ja, das müssen wir jetzt erst klären. So, und dann schauen wir uns an. Dann haben wir Phi. Ich schreibe es mal ruhig aus. Semantische Folgerung Psi. So, und das ist natürlich genau dann der Fall, wenn die Formel, wenn in SymPy gilt, dass die Formel imply Phi Psi, dass diese Formel allgemeingültig ist. So, jetzt haben wir aber nur eine Möglichkeit, tatsächlich über Satisfiable Widersprüchlichkeit mithilfe von Satisfiable halt und der Antwort false herauszubekommen. Das heißt, was wir wirklich machen sollten, wir sollten uns anschauen, ob denn, wie war jetzt das not in SymPy, ist es einfach not mit Klammern, not groß, okay, so, jetzt nicht so weit springen, bis hierhin. Dann sollten wir doch uns anschauen, die Funktion not und dann imply phi und psi. Wenn denn tatsächlich wir hier eine, semantische Folgerung haben, dann sollte das widersprüchlich sein. Ja? Wir haben hier eine semantische Folgerung, diese Formel ist widersprüchlich. Und wie überprüfen wir das mit Hilfe von SymPy? Naja, indem wir sagen, bitteschön, not implies phi psi, darauf wenden wir Satisfiable an und wenn Satisfiable sagt, bitteschön, das ist nicht erfüllbar, diese Formel not implies, das heißt, wenn Satisfiable die Antwort false uns gibt, dann können wir sagen, bitteschön, true. Ja, wir können sagen, Folgerung, es handelt sich hier um eine Folgerung und wenn wir dann diese Gleichheit uns anschauen, dann wird natürlich diese Gleichheit dann true sein. Ja, ja, so können wir mit Hilfe von Satisfiable dann über Folgerungen reden. Ja, ja. Okay, ich stecke hier vieles gerne da rein. Ja. Und wo soll ich das reinstecken?
Zum Aufladen.
Bitte?
Ich wollte mein iPad auf.
Ja. Also ich sage Ihnen was, das machen wir jetzt nicht. Okay. Wir schauen uns jetzt an, wie das geht mit der Äquivalenz. So, bei der Äquivalenz würden wir natürlich uns anschauen müssen, ob wir eine Äquivalenz vorliegen haben zwischen Phi und Psi. Und die Frage ist, wann sollte eine Äquivalenz vorliegen? Naja, das ist relativ klar, was da passieren sollte. Nichts anderes als Folgerung in beiden Richtungen. Ja? Und bitteschön, nicht? Folgerung in beiden Richtungen. Wir wissen, wie man Folgerung bereits umsetzt. Das ist ein Boolscher Wert. Wir haben diese beiden Boolschen Werte zu verunden. Das machen wir mit dem kaufmännischen und oder mit dem and von, wie auch immer Sie das möchten. Und dann können wir sagen, die Äquivalenz gilt genau dann, wenn wir in SymPy nach Aufruf von Äquivalenz phi psi den Wert true bekommen. Ja, und genauso natürlich die Aussage über die semantische Folgerung. Ja, das, man muss sich ein bisschen mit so ein bisschen verwurschtelt anfangen, muss sich so ein bisschen verwurschtelt hier drehen gewissermaßen, nicht, weil wir nur über die Unerfüllbarkeit direkten Zugriff haben. Okay, so, fundamentale Äquivalenzen. Was kommt daraus? Phi und Phi ist äquivalent zu. Und jetzt sehen Sie natürlich, wie man an dieser Stelle über die semantische Äquivalenz oder die Äquivalenz, wie wir sie eingeführt haben, sehr schön Formen minimieren kann gewissermaßen. Man kann sagen, dass die Konjunktion von Phi und Phi sich minimiert zu. Ja, einige fragen, ja, zu Phi. Und ein Oder, puff. So, und die Kommutativität? Naja, nicht? Ob wir jetzt ein Oder, ein Und, eine Äquivalenz oder ein XOR haben, da sollte das rauskommen. Die Assoziativität, das ist wieder dieselbe Geschichte für all diese vier Operationen, und das ist natürlich sehr interessant, können wir unterschiedlich klammern und kommen aber immer auf dasselbe raus. So, Absorption, was haben wir denn an dieser Stelle? Da haben wir die Formel Phi und verunten das mit einem Oder, in dem das Phi vorkommt. Wahrer als das Phi kann das nie werden. Und falscher definitiv auch nicht. Das heißt, hier sollte Äquivalenz vorliegen zu Phi. Und wenn wir das, diese Absorption in der dualen Version uns anschauen, nicht, dann können wir das Und gegen ein Oder tauschen und dann halt das Oder gegen ein Und. Und wir bekommen immer noch heraus, dass man nicht wahrer werden kann, als das Phi tatsächlich ist. So, Distributivität ist interessant, nicht? Da kann man sehen, wie sich das Und hinein multipliziert gewissermaßen. Ja, und wie multipliziert sich das Und hinein, indem das Phi sich multipliziert mit dem Psi, indem das Phi sich multipliziert mit dem Chi. So, und die duale Variante gleich daneben. Sagen Sie mal, erinnert Sie diese Folie an etwas? Ja? Bei den Mengen hatten, ne? Nicht? Also bei den Mengen haben wir uns Folgendes überlegt. Da haben wir Idempotenz, Kommutativität, Assoziativität, Absorption, Distributivität. Sieht gefährlich identisch aus, ja? Gehe ich mal wieder zurück. Vielleicht gibt es einen Zusammenhang, den man sich überlegen sollte. Doppelte Negation, was kommt denn raus, wenn ich not phi betrachte? Sie werden sagen, bitteschön, es ist 12 Uhr, wir sind schon warm, da kommt phi raus. Demorgen ist natürlich eine interessante Geschichte und demorgen möchte ich gleich hier festhalten. Möchte ich nicht vergessen. Was sollte sein die Negation eines Uns? Okay, nicht Phi nehme ich an, ja? Nur ein Oder. So oder? Sie hätten nicht weggelassen. So, was machen wir in einer solchen Situation? Okay. Aber was würden wir in einer solchen Situation machen? Ganz schnell zur Tat schreiten und Vieh, Psi, und dann haben wir nicht Vieh, und, ne? Haben wir da ja uns überlegt gehabt als Situation, und dann wollen wir mal schauen, was da rauskommt, ja? Also, ganz fix, 00, 01, 10, 11. So, was kommt dann raus bei der Negation der Konjunktion? Naja, wann ist die Konjunktion wahr? Die Konjunktion ist wahr nur dann, wenn, wenn beide Phi und Psi wahr sind. Das heißt, die Konjunktion, wenn ich sie negiere, ist falsch genau in diesem Fall. Ne? So, und jetzt haben wir verschiedene Möglichkeiten, die Äquivalenz zu lesen, wenn wir das jetzt so machen wie an der Tafel, dass als Nicht-Phi oder Nicht-Psi interpretieren, wann ist das falsch? Das ist genau dann falsch, wenn das Nicht-Phi 1 ist und das Nicht-Psi, sorry, das ist genau dann falsch, wenn das Phi 1 ist und das Psi 1 ist. Das heißt, es ist genau dann falsch, wenn wir hier tatsächlich eine 0 haben. In allen anderen Fällen ist eine der beiden am oder beteiligten Formeln wahr. Und dann sehen wir, ey, ja, das ist richtig. Das ist der Morgen. So, und dann haben wir da eine erste Variante von dem Morgen. Und eine zweite Variante, wenn wir jetzt darauf gehen, dass wir eine Veroderung negieren, die würde sagen, ist genau so, ist gewissermaßen auch dual, sagt man. Ja? Ich muss die einzelnen Formeln negieren und dann statt dem oder muss ich einen und setzen. So, und hier möchte ich mich an den Morgen erinnern. Ja, also. Schneller Check und das Ganze hat sich jetzt herausgestellt als wahr. Tertium non datur, das ist ein dicker, fetter Name für eine völlig klare Angelegenheit. Wenn ich eine Formel mit ihrer Negation verunde, dann kommt da Murks raus. Verodere ich sie, dann ist da eine Trivialität raus geworden. Und wenn ich eine Formel mit einer immer wahren Formel verunde, bekommt die Formel raus und sonst mit immer falsch verundet, komme ich auf die Null. Mit dem Oder wird die Disjunktion trivialisiert. Und wenn ich dann mit der Null, mit der Null verodere, daher bekomme ich dann halt nur den alten Zustand wiederhergestellt. Und sieh da an, schau da, guck, wenn ich die 1 nehme, dann ist sie äquivalent zur Negation der Null. Zur Negation der Null. Wenn ich die 0 nehme, dann ist sie äquivalent zur Negation der 1. So, und was jetzt interessant ist, das ist, wie kann ich denn jetzt einen Oder, eine Implikation, da hatten wir uns schon mal Gedanken drüber gemacht, nicht? Wie kann man eine Implikation eliminieren, zurückführen auf die Junktoren und oder nicht? Nicht? Und da hatten wir schon gesagt, hey, das ist nichts anderes, als du musst die Voraussetzung Phi negieren und dann veroderst du das mit dem Schluss. Nicht? Und jetzt ist tatsächlich die Implikation verschwunden. Ich kann das natürlich auch so sehen, dass ich das zurückführe auf eine Konjunktion. Nicht? Dann muss ich halt die Konjunktion negieren. Und wenn ich jetzt die Äquivalenz und das XOR versuche zu entfernen, dann kann ich zuerst einmal sagen, muss man sich natürlich über alles klar werden mit Hilfe dieser mit Hilfe der Wahrheitstafeln oder einem unabhängigen Argument. Muss ich mir erst darüber klar werden, dass das XOR die Negation ist der Äquivalenz. Und dann kann ich sagen, bitteschön, wie werde ich denn die Äquivalenz los? Naja, so eine Äquivalenz ist nichts anderes als eine Implikation in jeder Richtung. Eine Implikation in jeder Richtung. Ja, und Entschuldigung, Wir wissen ja schon, wie man hier an dieser Stelle die Implikation los wird. Nicht? Und dann hätten wir tatsächlich alle Operationen Implikation, XOR und Äquivalenz nur mit Hilfe von und, oder und nicht formuliert. So, jetzt gehe ich mal zurück auf Mengen. Was war denn da? Ups, da ging es gar nicht weiter. Gut. Bei Mengen hatten wir halt einen etwas eingeschränkteren Umfang gehabt. So, jetzt möchte ich aber doch verstehen den Zusammenhang zwischen Mengengleichheiten und hier unseren logischen Äquivalenzen. So, und dann fange ich mal an mit einer Mengengleichheit. Zum Beispiel hier das Distributivgesetz für Mengen. So, und wenn ich eine solche Mengengleichheit habe, wie komme ich denn dann auf eine entsprechende logische Äquivalenz? Naja, und da könnte man zum Beispiel so vorgehen. Ich habe eine linke Seite, die nenne ich x, ich habe eine rechte Seite, die nenne ich y. Wir reden über das Distributivgesetz für Mengen. Ich möchte das in eine zugehörige semantische Äquivalenz umwandeln. Formel phi, die von der linken Seite abhängt, Formel phi, die von der rechten Seite abhängt. So, wie machen wir das? Wir ersetzen die MIs einfach keck weg durch boolsche Variablen. Aussagenlogische Variablen. Und bekommen absoluten Murks. Was soll denn bitte schön sein, eine boolsche Variable vereinigt mit einer anderen? Absoluter Murks. Aber lassen Sie mich diesen Murks einfach durchführen. Jetzt würde ich nämlich im zweiten Schritt sagen, ja, dann lassen Sie uns doch die Mengenoperationen durch Ihre zugehörigen aussagenlogischen Operationen ersetzen. Ja, das machen wir doch glatt. Wir ersetzen den Schnitt durch das Und, wir ersetzen das Oder durch, die Vereinigung durch ein Oder, nicht? Und würden das dann auch weiter auf der rechten Seite durchführen. Nebenbei, was würde passieren, wenn wir tatsächlich, was wir nicht haben, aber was würde passieren, wenn wir in der Mengengleichheit irgendwo einen Ausdruck der Form U ohne W hätten? U war das Universum. Ja? U und nicht W könnten wir machen, beziehungsweise wenn wir uns erinnern, dass das U das Universum ist, dann würden wir einfach sagen, not. Not. Prima. So, nicht? Und jetzt haben wir den zweiten Schritt durchgeführt und jetzt würde man dann einfach sagen, ja, dieses Gleich, das passt irgendwie nicht, weil das Gleich, das ist das letzte Überbleibsel der Mengengleichheit. Das kriegt einen Tritt in den Allerwertesten und wird ersetzt durch die logische Äquivalenz. Nicht? Und jetzt haben wir tatsächlich diese Mengengleichheit in drei Schritten in eine logische Äquivalenz überführt. Und was man sich allerdings hier an dieser Stelle ohne Beweis, das ist ziemlich, eine ziemlich offensichtliche Geschichte, was man sich überlegt ist, die Mengengleichheit, die gilt für alle Mengen, genau dann, wenn es sich hier um eine logische Äquivalenz handelt. Nicht? Und da haben wir jetzt schon viele Anwendungen der logischen Äquivalenz gesehen, die ist so stark, dass sie über alle Mengengleichheiten reden kann. Nicht, weil man, was ist die Intuition? Wenn ich eine Mengengleichheit habe, dann nehme ich mir ein beliebiges Element x und frage, du x, muss dann eine Riesenfallunterscheidung machen, frage, du x, bist du in der ersten Menge? Aha, das muss doch vielleicht irgendetwas, ein Element x, ein beliebiges Element x, ob es jetzt in einer der betroffenen Mengen sich befindet, kann ich ja nicht voraussagen. Das entspricht einem Wahrheitswert, wahr oder falsch. Und unsere Methode, ja, der Wahrheitstafeln erlaubt, all diese Fälle systematisch durchzugehen. Ja? Und dann sollte es nicht überraschen, dass wir natürlich mit dieser Methode dann auch allgemeine Mengengleichheiten entscheiden können. So, Sie erinnern sich an Fred. Ah, der arme Kerl. Puff, ich weiß nicht, wie viele Freunde er hatte, die waren ein bisschen untereinander zerstritten. Was wir natürlich machen könnten, ist sagen, bitteschön, wir betrachten die Formel Phi, die all diese Freund- und Feindschaften ausdrückt, in dem Sinne, dass alle Belegungen, die tatsächlich die Formel Phi erfüllen, eine Freunde ausdrücken, die dann gleichzeitig zur Geburtstagsfeier erscheinen können. Belegungen, erfüllende Belegungen auf der einen Seite von Phi entsprechen auf der anderen Seite all den Möglichkeiten, dass Freunde tatsächlich zur Party kommen. Jede dieser Zeilen, die Wahrheitstafel von dem Phi, jede dieser Zeilen repräsentiert eine Konstellation von gleichzeitig erscheinenden Freunden. Und was wir suchen ist, wir suchen gewissermaßen eine Einszeile, erfüllende Belegung, eine Einszeile mit so vielen Einsen wie möglich, weil der Fred muss sich darauf vorbereiten, dass er genug zu essen und zu trinken einkauft. So, und da ist sie. Nicht? Und da muss man, oh je, oh je, oh je, oh je. Wie viele Freunde haben wir denn? 5 Stück. Wie viele Zeilen haben wir? Nur 32. Das ist eine kleine. Das ist eine klitzekleine Wahrheitstafel, aber sie ist unangenehm groß. So, und was ist die größtmögliche Anzahl von Freunden? Ja? Sie sagen 5, nämlich hier. Alle kommen, bis auf die Eva, das ist so eine Skandalnudel. Und dann haben wir hier an dieser Stelle den Bernd, der legt sich auch gerne mit allen an. Der kommt nicht, aber alle anderen kommen. So, jetzt sagen Sie mal, wie hätten wir das Ganze denn schneller machen können? Stellen Sie sich mal vor, das war jetzt handschriftlich tatsächlich anzufassen, dieses Problem. Wie hätten Sie das schneller gemacht? Müssen wir die ganze Wahrheitstafel aufschreiben? Ich denke mal, überhaupt nicht. Ja? Ja. Was Sie sagen, hier hast du doch all diese Spalten. Und diese Spalten, die drücken Feindschaften aus. Oder Problemfälle, sollte ich sagen, nicht? Und wird eine dieser Spalten nicht erfüllt, dann kann das die Formel Phi nicht mehr erfüllt werden. Gut, das ist eine Möglichkeit. Sie fangen einfach, Sie füllen halt die Formel nur da aus, wo es notwendig ist. Würden Sie tatsächlich alle Zeilen ausfüllen? Ja? Ich würde einfach anfangen, wenn möglichst viele Freunde kommen. Ah, Sie fragen, kommen alle. Sie fangen ganz unten an und dann sagen Sie, oh nee, das ist nicht der Fall. Das habe ich nämlich hier an dieser Stelle mit 0 evaluiert. Und dann würden Sie sagen, zweite Zeile, und wir wissen schon, es sind von den 5 Freunden 4, die maximal kommen. Wie viele Zeilen haben Sie evaluiert? 2 Stück. Und gut ist. Ja, wir könnten natürlich jetzt noch die andere Konstellation uns überlegen, aber was Essen und Trinken anbelangt, sollte das keinen großen Unterschied machen. So, also einmal, bitteschön, bestenfalls 4 oder 5. Einmal kommt der Bernd nicht und das andere Mal kommt die Eva nicht. Nicht? Und wenn man sich überlegt, bitteschön, dass man das Ganze doch bisschen effizienter macht, dann würden wir so vorgegangen sein, wie gerade erwähnt, zuerst gucken, dass nicht alle Freunde, 5 Freunde kommen und dann unter allen Belegungen die anschauen, die tatsächlich nur einen der möglichen Freunde nicht zur Party kommen haben. So, nicht immer mit Köpfchen, denn Wahrheitstafeln haben die unangenehme Eigenschaft, sehr schnell sehr groß zu werden. Und was heißt denn sehr schnell, sehr groß? Naja, da haben wir uns schon überlegt, wenn wir n Variablen haben, dann haben wir n Spalten in der Wahrheitstafel, nicht? Und die verschiedenen Zeilen, die entsprechen dann verschiedenen Wahrheitskombinationen. Zu n sich unabhängig voneinander entwickelnden aussagenlogischen Variablen. Ne? Und das bedeutet natürlich 2 hoch n verschiedene Zeilen, beziehungsweise 2 hoch n verschiedene Belegungen. Das Viech ist groß. So, jetzt gucken wir uns mal an, was denn groß nun wirklich bedeutet. Naja, groß sagt 10 Variablen, das ist 1000. Pillepalle, 20, oh, das ist schon 1 Million. 30 Billion, so, und ist das Billiarde? 1000 Billionen, ich hatte sie, glaube ich, schon mal gefragt, oder ist das irgendwas mit Penta? Man weiß es nicht, es wächst sich langsam aus. So, wenn wir bei 60 sind, dann haben wir tatsächlich irgendwas in der Größenordnung von einer 1 mit 18 Nullen. So, jetzt wollen wir mal schauen, was denn ein schneller Rechner im Jahr schafft. Der schafft 6 mal 10 hoch 17 elementare Operationen. Das heißt, wenn wir mit brutaler Gewalt eine Wahrheitstafel mit 60 Variablen versuchen zu lösen, dann schafft ein schneller Rechner das ungefähr in 1 Jahr. Das ist toll. Und was passiert, wenn wir 120 Variablen haben? Naja, die Anzahl der Atome der Erde ist ungefähr 2 hoch 170. Wir liegen also dann natürlich nicht mehr in irgendwelchen Preisklassen von Jahrzehnten und Jahrhunderten. Das dauert schon ein bisschen länger, wenn wir uns mit 120 Variablen kümmern wollen. Nicht? Das ist dann 10 hoch 36 circa. Aber was sehr unangenehm ist, selbst wenn wir das Universum, alle Möglichkeiten unseres Universums nutzen würden wollen, die Anzahl der Atome ist höchstens 10 hoch 80. Das ist nicht so richtig mächtig, was wir machen können mit Rechnern, wenn wir einfach mit dem Hammer draufhauen. Ja? Also Wahrheitstafeln, das ist schon etwas, was für kleine Formeln eine tolle Sache ist, aber bitteschön, ein Rechner nimmt Ihnen übel, wenn Sie ihn einfach mit brutaler Gewalt auf irgendwelche sehr lange andauernden Rechnungen setzen. Könnte man denn versuchen, tatsächlich mit größerer Intelligenz vorzugehen? Und ich möchte Ihnen zeigen, ja, das geht in vielen, nicht allen, aber das geht in vielen Fällen der Anwendungen. So, und dazu möchte ich Ihnen eine disjunktive Normalform, die entsprechenden Begrifflichkeiten näher bringen. So, was ist ein Literal? Ein Literal, das ist eine Variable oder eine negierte Variable. Nicht? Und wenn wir das ursprüngliche, die ursprüngliche Variable haben, dann sagen wir, dass das Literal positiv ist. Ist die Variable negiert, dann haben wir halt ein negatives Literal. So, also, was ich Ihnen näher bringen möchte, das ist Nummer 1, dieser Begriff des Literals, und das ist ein einfacher Begriff. Das ist eine Variable oder negiert. Ja, das ist ganz einfach. So, dann schreiben wir uns das mal kurz auf, das wird man denken, Literal, das ist einfach. Ja, und ein Literal, das hat also entweder die Negation oder das hat es nicht, und das x ist eine Variable. So, dann haben wir auch einen Konjunktionsterm. Was ist ein Konjunktionsterm? Das ist einfach. Das ist nichts anderes als eine Konjunktion von Literalen an dieser Stelle. Diese LIJs, bitteschön, das sollen Literale sein. Ja, wenn das LIJ für alle I und J ein Literal ist. So, und dann denken wir dran, okay, Konjunktionsterm. Das ist schon mal was Fundamentales. Später werden wir uns einen Disjunktionsterm anschauen. So, und die Hoffnung ist, dass man zu jeder Formel eine äquivalente Formel in sehr einfacher Struktur findet. Das wäre Hoffnung. Ja? Vielleicht kann man das dann auch aus der Aufgabenstellung herauskitzeln, aber ich möchte für jede Formel Psi eine sehr einfache Form gewinnen. Und diese sehr einfache Form soll ein Oder sein von Konjunktionstermen. Sehr viel einfacher geht es nicht, ja? Wenn wir jetzt einfach mal das Oder weglassen würden. Dann hätten wir da nur einen Konjunktionsterm. Was ist ein Konjunktionsterm? Das ist eine Verundung von Literalen. Ja, mit uns, wo noch nicht mal ein Oder drinsteckt, ausdrückbar ist. Mit uns kann ich nicht viel ausdrücken. Aber mit einem Oder von uns hoffentlich mehr. Und da stellt sich raus, das reicht schon. Damit kann man alles ausdrücken. Deshalb sollten wir uns das mal genauer anschauen. Ja, also hier der Begriff einer DNF. Disjunktive Normalform. So, nicht? Das ist das erste Frage, die man sich stellen muss. Wir haben jetzt so etwas wie das Gefühl, dass man tatsächlich einfache Formeln vorliegen hat, wenn man eine DNF hat, weil das ist ja nur ein Oder von uns. Und vielleicht kann man diese einfachen Formeln im Hinblick auf semantische Folgerung oder Äquivalenz oder Erfüllbarkeit, wie dem auch immer sei, vielleicht kann man diese einfachen Formeln tatsächlich sehr viel effizienter manipulieren, als das bei den schwierigen der Fall ist. So, dann wollen wir mal anfangen. Was ich machen möchte. Ich möchte mir die Frage stellen, ob ich ein XOR tatsächlich in eine DNF umbauen kann. Ja, machen wir das also sehr konkret. Hier ist das XOR. So, wie sieht das XOR aus? Das XOR sagt, ich bin glücklich, ich nehme den Wert 1 an. Genau dann, wenn eine der beiden Formeln, die verknüpft werden, den Wert 1 annehmen. Das heißt, nehmen beide den Wert 0, nehmen beide den Wert 1 an, dann kommt da 0 raus, nimmt aber genau eine der beiden den Wert 1 an, dann kommt da 1 raus. So, was ich machen möchte, ich möchte mir anschauen, die Begrifflichkeiten, die jetzt kommen, am Beispiel des XORs. Was ist eine Einszeile? Eine Einszeile ist was ganz Einfaches, das ist nämlich eine Zeile in dieser Wahrheitstafel mit der Eigenschaft, dass da in der Spalte der Formel eine 1 steht. Heißt, bitteschön, wir haben an dieser Stelle eine Einszeile. Und wir haben an dieser Stelle unten drunter, sofort unten drunter, eine weitere 1-Zeile. Hier haben wir 0-Zeilen. Okay. So. Und dann haben wir Variablen der Wahrheitstafel und die bezeichnen wir mit var von t. Ja, und die Variablen, das sind hier gewissermaßen das phi und das psi. So. Und jetzt müssen wir uns anschauen, wir wissen schon, was eine 1-Zeile ist. Was ist denn die Belegung? Naja, die Belegung ist natürlich an dieser Stelle, für die erste Zeile ist die Belegung hier natürlich ausgedrückt. An der zweiten haben wir die Belegung, die sagt, bitteschön, phi ist 0 und psi ist 1. Und dann haben wir die Belegung, die sagt, umgekehrt, das phi ist 1 und das psi ist 0. Und hier, bitteschön, die Belegung, die sagt, beide sind 1. Okay, prima. Aber der Begriff Vollkonjunktion, auf den müssen wir uns jetzt einschießen. Und zwar möchte ich jetzt, das machen wir jetzt in dieser zusätzlichen Spalte, möchte ich jetzt, wenn wir uns an die DNF erinnern, ja, da haben wir ja an dieser Stelle Konjunktionsterme. Und diese Konjunktionsterme, die werde ich jetzt mit Hilfe der Wahrheitstafel erfinden. So, was soll denn für eine Einszeile, und lassen Sie mich hier an dieser Stelle die Aufmerksamkeit richten. Hier haben wir eine Vollkonjunktion. Konjunktionsterm Kon J. So, was sollte der Konjunktionsterm Kon J sein? Jede Variable soll dort entweder als Literal, positives Literal oder als negatives Literal vorkommen. Und dieser Ausdruck, diese Konjunktion, soll von der Belegung der Zeile erfüllt werden, aber von keinen anderen Belegungen erfüllt werden. Ich muss jetzt hier was erfinden, was von der Belegung 01 erfüllt wird, aber von keinen anderen Belegungen, nicht von der 00er, nicht von der 10er und nicht von der 11er. Behandeln wir mal das Phi und das Psi als Formel und sagen Sie mir, wie denn dieser Konjunktionsterm, also ich muss eine Verrundung von Phi und Psi angeben, und sagen Sie mir, wie dieser Konjunktionsterm ausschauen sollte. Ich will nur, dass die Belegung 01 erfüllt. Alle anderen Belegungen sollen tatsächlich falsifizieren. Nicht Phi und Psi. Was machen wir hier? Was wäre der Konjunktionsterm für diese Zeile? Ja?
Nicht Phi und
nicht Psi. So, und dann gehen wir unten runter, dann fülle ich jetzt einmal eigenständig aus und da habe ich das Phi und das Nicht-Psi. Und dann gehen wir unten drunter, letzte Zeile, dann hätte ich das Phi und das Psi. So, gehen wir mal zurück auf diesen Konjunktionsterm. Erfüllt er, was er erfüllen sollte? Bitteschön, erfüllt 01 Nicht-Phi und Psi. Locker, das tut er. Erfüllt 00 nicht Phi und Psi. Nein, das Psi sagt, ich will dich auf 1. Erfüllt 10 nicht Phi und Psi. Nein, das Psi sagt, ich will dich auf 1. Erfüllt 11 nicht Phi und Psi. Nee, nicht Phi will eine 0. Wann wird dieser Konjunktionsterm erfüllt? Genau dann, wenn das Phi eine 0 ist. Ist ja eine Konjunktion. Und das Psi eine 1. Wenn das Phi eine 0 ist und das Psi eine 1. Konjunktionsterm. So, wenn wir es jetzt absolut, nicht absolut, wenn wir es allgemein aufschreiben, dann sieht das ein bisschen schwieriger aus. Dann müssen wir halt die verschiedenen Variablen aufsammeln. So, und da hätten wir dann Variablen, die vorkommen. Allerdings wäre die Belegung an dieser Stelle eine 1. Vorkommende Variablen, aber die mit 1 belegt werden. Sollten die positiv oder sollten die negativ vorkommen? Die sollten bitte schön positiv vorkommen, weil sonst kann ja die Zeile Z, die Belegung der Zeile Z, diesen Ausdruck nicht erfüllen. So, und dann schaue ich mir mal an, bitteschön, was passiert mit Variablen, die tatsächlich von der Belegung her auf 0 gesetzt werden. Ich schaue mir vorkommende Variablen an. Was passiert mit denen, wenn die Belegung sie auf 0 setzt? Negieren. Allgemeines Strickmuster funktioniert immer. Ne, und da steht es jetzt nochmal. Und dann haben wir halt für jede Einszeile einen solchen Konjunktionsterm. Wissen Sie, und jetzt ist einfach die Überlegung, wir sind ja schon fertig.
Das Problem ist ja überhaupt nicht ernst zu nehmen, weil was sollten wir denn machen? Für eine Einszeile sollte ich dafür sorgen, dass diese Einszeile erfüllt wird. So, und die Aussage ist, Phi, Xor, Psi, das bitteschön ist äquivalent zu was? Da nehme ich den Konjunktionsterm, den allerersten, nicht Phi, und Psi, und dann nehme ich den Konjunktionsterm, den zweiten der Einszeile, der zweiten Einszeile, sollte ich sagen, und da ist er. Wir haben hier ein Oder, so, und schreiben dann Phi und nicht Psi. Ist das tatsächlich so? Wenn ich irgendeine Belegung habe, die Belegung zu 0,0, zur Zeile 0,0, was ist mit der? Das ist eine Nullzeile. Dazu haben wir keinen Konjunktionsterm gebildet. Diese Nullzeile, die Belegung zu dieser Nullzeile, kann diesen Term nicht erfüllen. Es scheitert an dem Psi. Es scheitert, wir haben ein Oder, gefährlich, ja? Es scheitert aber auch an dem Phi, im Zweiten. Nicht nur aus genau denselben Gründen scheitert auch die letzte Belegung. Die beiden anderen werden aber nicht scheitern, ja? Die Zeile zu 0,1, ja, die Zeile zu 0,1, Phi gleich 0, also Belegung von Phi ist 0 und die Belegung von Psi ist 1. Was passiert? Hey, ich erfülle doch überhaupt keine Frage. Und die Belegung zu Phi gleich 1 und Psi gleich 0, hey, ich erfülle doch überhaupt keine. So einfach ist das. Was mache ich? Ich schaue mir die Einszeilen an, baue für jede Einszeile tatsächlich dann eine Vollkonjunktion. Die Vollkonjunktion hat die angenehme Eigenschaft, dass sie nur von ihrer Einszeile erfüllt wird und nur von dieser. Und dann verodere ich das. Und gut ist, dann habe ich ein Oder von uns. Nicht? Und da haben wir die Konjunktionsterme und dann verodern wir sie, aber nur für Einszeilen. Und wir sagen dann, dass wir an dieser Stelle eine DNF bekommen. Und zwar, lassen Sie mich das hier gerade noch vermerken, wir bekommen die kanonische. So, betrachten wir mal diese Wahrheitstafel. Rechnen wir noch ein Beispiel durch. Wo sind die Einszeilen? Da ist die erste, da ist die zweite und da ist die dritte. Okay. Dann muss ich aus diesen Einszeilen muss ich dann Vollkonjunktionen bilden. Da ist die erste Einzeile, 0, 0, 0. Zur Belegung gehörende Vollkonjunktion. Vollkonjunktion muss erfüllt werden. Nicht x, nicht y, nicht z. Zweite Einzeile 1, 0, 0 muss erfüllt werden durch eine Vollkonjunktion mit x, nicht y, nicht z. Muss erfüllt werden. Dritte Einzeile 1, 0, 1 an dieser Stelle. X, nicht y, z. X, nicht y, z. So, und wo haben wir die DNF? Einfach verodern. Erster, zweiter, dritter. Das ist die DNF. Und gut ist. Können Sie diese Formel noch ein bisschen weiter vereinfachen? Wir sind fertig. Wir haben die kanonische DNF bestimmt. Aber finden wir noch eine etwas kleinere, kompaktere DNF? Gucken Sie sich mal den ersten und den zweiten Term an. Ja.
Alle drei Terme teilen, dass nicht Y erfüllt ist. Man könnte das zum Beispiel nur einmal aufschreiben.
Ist blöd bei einer DNF. Ich kann es nicht rausziehen. Ne? Das ist eine richtige Beobachtung. Sie sagen nicht Y, nicht Y, nicht Y. Aber eine DNF hat die unangenehme Eigenschaft, dass es ein Oder ist und dass ich es nicht rausziehen kann. Ja.
Also man könnte schreiben, nicht Y und nicht Z oder...
Was sagen Sie? Sie sagen, guck doch mal hier, den ersten und den zweiten. Da hast du hier stehen, nicht Y und nicht Z. Ja, die Y, den Y- und Z-Teil. Und hey, hier hast du wieder dasselbe stehen. Hier hast du das mit dem Nicht-X und hier hast du das mit dem X verbunden. Und Sie sagen, hey, ich mache mir da überhaupt keinen Kopf, ich sage, dass das Psi tatsächlich geschrieben werden kann als Nicht-Y und Nicht-Z. So, und was ich dann noch mache, ich gönne mir einfach, vielleicht sind wir ja noch nicht zu Ende, ich gönne mir einfach die beiden weiteren und dann hätte ich da stehen x und nicht y und nicht z und dann hätten wir nochmal ein x und ein nicht y und ein z. So. Können wir noch was machen? Was wir hier hätten machen können, wir hätten doch sagen können, nochmal genau verstehen, was denn hier sich überhaupt abspielt. Wir hätten sagen können, nicht Y und nicht Z, nicht Y und nicht Z. Das wird mit was multipliziert? Mit nicht X oder X. Richtig? Schauen wir doch mal. Wir nehmen nicht x, das ist jetzt eine Nebenrechnung. Ja? Wir nehmen das nicht x oder das x und multiplizieren das mit nicht y, multiplizieren heißt verrunden, multiplizieren das mit nicht y und nicht z. Was kommt da raus? Da habe ich hier jetzt diese Verbundung. Interpretieren Sie das als einen einfachen Ausdruck, als eine einfache Variable, dann würden wir hier jetzt sagen, oder interpretieren wir das als eine einfache Variable, nein, ich will das als eine Variable interpretieren, dann wären wir jetzt hier und würden haben wollen, man kann das ausmultiplizieren. Und das ist genau, was das Distributivitätsgesetz uns erlaubt. Wir können ausmultiplizieren. Wir können das Nicht-X multiplizieren damit und wir können das X multiplizieren damit und kommen auf die ursprüngliche Form. Aber bitteschön, was ist das denn? Das ist doch äquivalent zur 1. Ja, und bitteschön, was ist das denn? Das ist äquivalent zu Nicht-Y. Und nicht Z. Also, was hätten wir machen können? Wir hätten von vornherein sagen können, bitteschön, diese beiden, jetzt gehe ich zurück, diese drei können wir zusammenfassen zu hier einem und dann den dritten. Was ich mir aber gegönnt habe, ich mache dadurch nichts falsch, dass ich den mittleren einfach stehen lasse. So, und können Sie mir jetzt sagen, ob man diesen Ausdruck noch ein bisschen weiter vereinfachen kann? Oh, die unterscheiden sich nur in dem Letzten. Ah, und hier im Letzten ist es ein Nicht-Z und ein Z. Das ist genau dasselbe Phänomen. Das heißt, was ich jetzt machen kann, das war die Nebenrechnung. Ich kann sagen, bitteschön, das Psi, das ist äquivalent zu dem ersten Resultat, nicht Y und nicht Z. So, und das bitteschön verodern. Was ist denn hier passiert? Wieso ist denn das hier ein Und geworden? Das sollte ein Oder bleiben. Die beiden hier, die kann ich jetzt verschmelzen zu X und nicht Y. So, und wenn wir eine DNF haben wollen, einfacher kriegen Sie es wahrscheinlich nicht hin. Nicht? Wobei wir uns erinnern, wenn wir eine einfachere Formel haben wollen, Formel, jetzt nicht auf DNF bestehen, ja, eine einfachere Formel, dann könnten wir sagen, bitteschön, dann ziehen wir das nicht Y raus. Ne? Und da können wir wieder diese Äquivalenzregeln anwenden, um zu simplifizieren. Warum spiele ich auf diesen Äquivalenzregeln herum? Weil Ihnen das in den Übungsaufgaben neues Blatt helfen wird. So, okay, gut. Also, da haben wir, was mache ich hier? Wir haben uns, über diese Folie werde ich jetzt hinwegspringen, wir haben uns mit dem Beispiel, denke ich mal, ausführlich genug damit beschäftigt, dass was wir erhalten, äquivalent ist zur ursprünglichen Formel. Einszeilen anschauen, Vollkonjunktionen bilden, Vollkonjunktionen verodern und alles ist gut, weil jede Vollkonjunktion genau und nur erfüllt wird von der Belegung der Zeile. So, und das schöne Ergebnis ist, zu jeder Wahrheitstafel gibt es eine DNF, sodass die DNF genau die ursprüngliche Wahrheitstafel als Wahrheitstafel besitzt. Und wir sagen dazu, dass das Psi, was wir da ausgerechnet haben, eine DNF für diese Wahrheitstafel ist. So, jetzt kann man aber auch sagen, bitteschön, wenn du eine beliebige Formel hast, was ist denn dann Sache? Ja, bei der beliebigen Formel kann ich natürlich dann eine Wahrheitstafel bestimmen. Ja, zu der Formel die Wahrheitstafel. Ja, aber Entschuldigung, zu der Wahrheitstafel finde ich dann eine DNF. Also habe ich dann tatsächlich eine DNF für die ursprüngliche Formel bestimmt. Heißt, für jede aussagenlogische Formel gibt es eine DNF. Und das ist etwas, wo man richtig, richtig schön aufgeregt werden kann. Weil jetzt haben wir zu jeder Formel gewissermaßen eine Simplifizierung gefunden. Es sei denn, dass dieses Mistding von DNF so richtig groß ist, so richtig viele Vollkonjunktionen besitzt. Und da, ja, mit diesem Rest an Skepsis, da müssen wir uns tatsächlich rumschlagen, müssen sehen, was da passiert. So, was macht SymPy? SymPy hat diese schöne Funktion toDNF für eine Formel Phi. Wir haben uns gerade überlegt, für jede Formel Phi hat es eine DNF. Und SymPy berechnet uns die DNF. Und nebenbei, da hat es auch noch eine Zusatzoption, Simplify gleich True. Da gucken wir uns mal an, warum das denn notwendig sein könnte. Also, springen wir runter und sagen, toDNF. Gut, ich möchte über ein XOR reden. Machen wir das mit X, XOR, Y. Ja, mehr habe ich doch nicht zu tun. Ne? Ich möchte das XOR von X und Y mir anschauen und dazu eine DNF bestimmen. So, und dann wollen wir mal gucken, wie wir dann ein Evaluate bekommen. Oh.
Entschuldigung, Sympai, du clever oder eher nicht? X und nicht X. X und nicht Y, super. Y und nicht X, super. Y und nicht Y, Deshalb wollen wir jetzt mal fragen, was Sympai macht, wenn wir Gehirn zuschalten. TuDNF, X, XOR, Y, ups, X, wo ist das Hütchen? Komm, wo bist du, Hütchen? Hab's doch gefunden gehabt, wo ist das Hütchen?
Links
oben, richtig, danke schön. So, und jetzt, was war das? Simplify gleich true? So, gucken wir mal. Hey, mit Intelligenz geht's besser. Ja? Da haben Sie da halt genau das, was wir vorher ausgerechnet haben. Okay, so, wir fangen jetzt. Ich habe ja noch eine Viertelstunde. Okay. Wir machen jetzt weiter mit KNFs. Wissen Sie, DNFs haben schon sehr viele Anwendungen, aber die wichtigste Anwendung werden wir erzielen mit KNFs. So, jetzt ist die Frage, was zum Teufel sollte denn eine KNF sein? Naja, eine DNF ist nichts anderes als das Oder von uns. Und eine KNF wird nichts anderes sein als das Und von Oders. Und es stellt sich tatsächlich heraus in vielen Fällen, dass das KNF schöner zu behandeln ist. So, und hier haben wir die konjunktive Normalform. Okay, so. Was ist ein Disjunktionsterm? Ja, da hatte ich schon darauf hingewiesen. Disjunktionsterm, der sollte uns interessieren und insbesondere, er wird uns führen, der Begriff Disjunktionsterm führt uns auf KNFs. So, dann will ich mir das anschauen. Was ist ein Disjunktionsterm? Ja, das sollte ein Oder sein. Ein Oder von Literaren. Ja, und genau an dieser Stelle wird das gesagt. Ein Disjunktionsterm ist ein Oder von Literaren. Okay. Und was ist bitte schön eine konjunktive Normalform? Überhaupt keine Überraschung, statt einem Oder von uns, DNF, haben wir jetzt ein Und von Oders. Ein Und von Oders. So, und wenn es sich an dieser Stelle bei dem Psi um eine Formel handelt, die äquivalent ist zu einer Ausgangsformel, ja, dann würden wir sagen, dass das Psi die KNF für das Phi ist. Also das ist überhaupt nichts Überraschendes. KNF ist ein Und von Oders und klar, ja, wenn ich eine KNF baue, dann muss die äquivalent sein zur Ausgangsformel. Wie komme ich denn jetzt dahin? Und wissen Sie, es gibt Dinge auf dieser Welt, wie den Morgen, die sagen, muss keinen Kopf machen, lieber Freund. So, das spielen wir jetzt mal durch. Im Wesentlichen stellt sich schon raus, wenn du weißt, wie man eine DNF baut, dann weißt du, wie man eine KNF baut. Und zwar wie feucht. Wir möchten eine KNF bauen für eine Formel Phi. So, und was wir dann im ersten Schritt machen, ist, wir negieren das Phi. Oh, das ist aber genial. Was machen wir im zweiten Schritt? Wir bauen eine DNF. Also ein Oder, schreiben wir das ruhig ab, I gleich 1 bis K und dann ein zu jedem I dann einen entsprechenden Konjunktionsterm, L, I, J. Aber Entschuldigung, wir wollen doch eine KNF bauen und was du da baust, ist eine DNF. Sagen Sie mir, wie es weitergehen könnte. Ja. Ach, das ist ja blöd. Ich will keine DNF für Nichtvieh, sondern ich will eine KNF für das Vieh. Deshalb sagt man im dritten Schritt, ja, dann guck doch mal, was passiert, wenn du diese DNF negierst. So, jetzt lasse ich mal die Begrenzer weg. Dann steht da sowas. Und jetzt sagen Sie, guck dir doch den Demodel an. Was ist denn der Sache? Du baust hier ein Nicht von Oders. Was ist denn ein Nicht von Oders? Das ist ein Und. Und was ist mit der Negation? Ist das Puff weg? Das ist nicht Puff weg. Das ist weiter da. Mhm. So, dann im vierten Schritt wenden wir den Morgen an. Und beobachten, naja, was haben wir jetzt gemacht? Wir haben negiert. Ja? Das heißt, wir haben uns das Nichtvieh vorgenommen und haben festgestellt, das ist äquivalent zu diesem, das ist der dritte Schritt, wir haben uns das Nichtvieh vorgenommen an dieser Stelle und haben festgestellt, bitteschön, mein lieber Freund, ich habe das Nichtvieh genommen und negiert. Und da muss ich natürlich auch die Disjunktion negieren. Das habe ich gemacht. Und jetzt wende ich den Demorgen an und der Demorgen sagt mir, bitteschön, es ist nicht alles so völlig trivial, aber so schwer ist es auch nicht. Das Oder kippt in ein Und. Die Negation sagt, ich bin noch nicht fertig. Ja, die rutscht weiter durch, steht dann vor den Uns. Und der Morgen sagt, hey, wenn das vor den Uns steht, das kippt's auch. Okay. Die Negation jagt da durch und steht dann vor den LIJs. Und die sagen, naja, bleib mal stehen, jetzt bist du durch. Ja, Entschuldigung, aber was ist denn nicht? Nicht Vieh. Das ist Vieh. Und fertig. Was wissen wir? Für jede Formel Phi gibt es eine DNF. Sowas gibt es. Und dann durch unseren Negationstrick haben wir jetzt für das Phi zusätzlich an dieser Stelle eine KNF besorgt. Und das ist doch richtig super. Ja, und wenn wir jetzt das allgemeine Rezept uns anschauen, wir bauen die DNF für die negierte Wahrheitstafel, bauen die DNF für die negierte Wahrheitstafel, für Nichtvieh. So, und dann wendest du den Morgen an, weil du willst natürlich aus der DNF eine KNF holen und der Morgen sagt, das ist so. Nicht? Und wenn wir dann beobachten, wie das Projektil, die Negation durch diese Disjunktion jagt, ja, dann kommt es vor den Literalen zu stehen und kippt auf dem Weg ein Oder in ein und ein Und in ein Oder. So, fertig. Nicht? Und müssen an dieser Stelle nur überlegen, wenn wir die Negation negieren, dann kriegen wir die ursprüngliche Formel raus. Ja, ups, komm hoch. Ja, dann haben wir hier tatsächlich für die Formel Phi eine KNF gebaut. Das war alles. Okay, so, was kriegen wir hier raus? Ich möchte das Rezept anwenden. So, und wenn wir das Rezept, nee, ich mach's mal hier. Machen wir das mal, machen wir die beiden Geschichten, ja? Machen wir das zuerst mal an der Stelle, wo wir einen Disjunktionstern bauen wollen. Wenn wir eine Verundung von Disjunktionstermen bauen wollen. Was müssen wir da machen? Wir müssen tatsächlich dann die Formel negieren. Das heißt, ich müsste dann gehen hier und mir anschauen die Nullzeilen, weil die werden nach Negation zu Einszeilen. Ich muss mir die Nullzeilen anschauen und muss mir für die Nullzeilen dann die entsprechenden, nee, ich mach's Schritt für Schritt. Ja? Ich schaue mir die Negation an von Phi, Xor, Psi. So, und die bekommt dann diese Struktur. Das ist negiert. Ne? Hier haben wir die ursprüngliche Formel, in der Mitte die beiden Einsen und jetzt sind die beiden Einsen nach Negation nach außen gerutscht. Okay, prima. So, was muss ich als nächstes machen? Ich muss nichts anderes machen, als die DNF betrachten. Ja, die sieht aber jetzt anders aus. Die DNF, die ich bekomme, wir sind jetzt dabei, die KNF zu bauen. Und das Erste, was wir tun, ist, wir bauen die DNF für nicht Phi, Xor, Psi. Und finden heraus, bitteschön, du bist nichts anderes als nicht Phi und nicht Psi. Weil das ist der Konjunktionstern. Ja. So, und dann muss ich das verodern. Wir reden ja über DNF. Mit dem Konjunktionstern zu 1, 1, und das ist nicht Phi und nicht Psi. Aha. Du bist die DNF. Aber für die Negation, de morgen. So, und was bekomme ich? Ich muss das Ganze wieder negieren, bekomme dann für die Ausgangsformel, das ist die Negation von Phi Xor Psi, nicht? Und das ist natürlich das Xor, mit dem Morgen nichts anderes als das Außen steht das Oder. Und dem Morgen sagt das, bitteschön, mein lieber Freund, kippst du mal in ein Und.
Ja, bei der DNF im zweiten Term, da müssen doch die Literale eigentlich nicht negiert sein, oder? Weil man betrachtet ja die Literale.
Dankeschön, das habe ich falsch gemacht. Ich habe einfach kopiert. Dankeschön. Danke, danke, danke. So. Und an dieser Stelle, ne, jetzt sind wir hier, jetzt kommt das Negationssymbol und wird mit dem Morgen gesteuert, heißt, bitteschön, aus dem Oder wird ein und bitteschön, aus dem Und wird ein Oder und hier ist zu negieren. Das heißt, was wir haben, ist Phi oder Psi. Und jetzt wird hier negiert, nicht Phi oder nicht Psi. So, und bitteschön, jetzt haben wir hier tatsächlich eine KNF gefunden für das Xor. Und jetzt schauen wir mal an, uns an, wie das DNF, wie die DNF ausschaut für das Xor. Nicht? Und können sagen, bitteschön, DNF für das Xor ist nichts anderes als nicht Phi oder Psi. Das haben wir jetzt an dieser Stelle, nicht Phi nicht oder, nicht wie und psi. Und das musst du bitte schön verodern mit dem phi und dem nicht psi. So, und du bist jetzt die DNF. Die DNF liest sich immer sehr leicht. Das ist ein Oder der Einzeile. So, und hier stehen die Einzeilen. Eine KNF, was macht die? Die muss im Wesentlichen dafür sorgen, dass alle Belegungen, die falsch sind, hier, die nicht dem XOR entsprechen, hier oder hier abgelehnt werden. Nicht? Und wenn Sie jetzt, und da, ne, da fängt sofort die Unsicherheit an, es versuchen mit Phi gleich 0 und mit Phi gleich 1 und Psi gleich 1, dann erfüllt doch Phi gleich 0 und Psi gleich 1, dann erfüllt doch diese Belegung den ersten Teil des Uns. Und sackt sofort beim zweiten durch. Wenn ich aber Belegungen habe, ja, die tatsächlich eines der beiden bewahrheiten, haha, hier kommen sie durch. Haha, einer von den beiden wird ja dann auch bitte schön wahr sein. Sorry, falsch sein. Ja? Einer wird wahr, einer wird falsch sein und die kommen durch. Das macht Sinn. Was ich versuche zu sagen mit dieser Art von Nachbetrachtung. Wenn Sie eine DNF oder eine KNF gebaut haben, schauen Sie sich kurz an, ob das Ganze wirklich auch sinnvoll ist. Ja? So, jetzt gehen wir zum Übungsblatt. So, also, Dismord in Whitechapel. Haben wir da noch zu fragen? Irgendwelche Fragen zu Dismord in Whitechapel. Also, es gibt zu diesem Halloween-Blatt, wie gesagt, diese Knobelaufgabe. Leider keine Punkte, dafür aber Ehre. Und da die Aufgabe nicht so ganz einfach ist, hat sie auch eine Bonifikation. Und diese Bonifikation wird in irgendeiner Form, ich hoffe mal zufriedenstellend, aber sie wird süß sein. Ja? Also wenn Sie dann Ihre Lösung einreichen, und das ist was, mit dem man arbeiten kann, Sie bekommen eine süße Ehre dann zurückgereicht. Ja. Schauen Sie dann den Link auf der, wenn Sie auf das Halloween-Special kommen wollen, schauen Sie dann den Link auf der Seite der Veranstaltung nach. Ja? Der ist an dieser Stelle gegeben. Hier, ja? Okay, ich kümmere mich drum, ja? Soll noch Probleme geben, das räumen wir dann aus. Okay, so, und dann bitteschön schauen wir uns das Übungsblatt an. Und ich hatte gefragt über Dismord in Whitechapel und da haben wir, wenn ich das richtig sehe, keine Fragen. Erfüllbarkeit, Tautologien und Widersprüche, hat es da Fragestellungen? Nachfragen? Hat es nicht. Dann kommen wir zu semantischen Folgerungen. Hat es, ja? Sie müssen die Frage nochmal wiederholen. Ja. Also, was Sie jetzt hier sagen, also Nummer 1 bei den 37er, also bei der B römisch 2. Ich denke, da kann man die erfüllenden Belegungen sehr prägnant aufschreiben. Nicht, was haben wir hier? Da haben wir die V37, geht auf die V36, impliziert die V36, die V36 impliziert die V35, V35 und so weiter, so geht das runter bis zur V0. Wenn Sie irgendwo, dann müssen Sie gucken, ne, was passiert, wenn das V37 eine 1 ist und wenn das eine 0 ist. Also da muss man dann gucken. Aber ich denke, es wird Ihnen gelingen, tatsächlich relativ kompakt die Lösung zu beschreiben. Bei dem Römisch 3 ist das anders. Bei dem Römisch 3, da haben Sie schon darauf hingewiesen. Wie beschreibe ich da die erfüllenden Belegungen, wenn nicht, wir reden hier über 3.2, B, römisch 3. Was ich hier machen sollte, ich sollte eine, sagen wir mal, das ist die Menge, erfüllende Belegungen für Phi 3. Ich würde das nicht Phi 3 nennen, sondern wir machen das so. Wir machen das XOR für I gleich 1 bis N VI. So, und dann würden wir diese Menge jetzt zu definieren haben. Und aus was besteht diese Menge? Die Menge besteht aus Belegungen. So, jetzt tun wir uns mal nicht an, dass wir unbedingt mit... Naja, Sie können das schon machen. Ja? Sie könnten sagen, das ist eine Menge von Belegungen. Und diese Belegungen tun was? Die tun nichts anderes, als dass sie einer Variablen, und wie viele Variablen haben wir denn? Wir haben die Variablen V1 bis Vn, dass sie einer Variablen einen Wahrheitswert zuweisen. So. Ach, das ist blöd. Das machen wir nicht so. Ja, dann haben wir zweimal Doppelpunkte und dann gibt es allen möglichen Verwirrungsmöglichkeiten. Wir machen das anders. Ich schreibe das mal so, das sind alle V mit der Eigenschaft, V als Belegung interpretiert, akzeptiert das XOR. So, das ist natürlich leider keine Antwort, die zeigt, dass man verstanden hat, worum es geht. Ja? Jetzt müssen wir tatsächlich dran gehen und sagen, das ist die Menge aller V. V hat die Eigenschaft, dass... Diese Eigenschaft, die gilt es zu finden. Nicht? Und das können Sie umgangssprachlich, die Eigenschaft, wenn Sie Probieren mit SymPy herausgefunden haben, können Sie diese Eigenschaft umgangssprachlich aufschreiben. Ist alles gut. Es muss allerdings für jedes N passen. Wenn Sie die Eigenschaft gefunden haben, werden Sie sehen, das geht ja tatsächlich sehr einfach aufzuschreiben. Sie müssen nicht mehr argumentieren, ja, sondern nur die Eigenschaft finden. Haben wir noch Fragen? Okay, haben wir Fragen zur 3.3? Ja? Also hier wird gesagt, eins von beiden gilt. Phi folgt aus Psi oder aber Psi folgt aus Phi. Und zwar
wird die Aussage gemacht, das ist immer der Fall für alle Formeln Phi und Psi. Entweder Sie sind der Überzeugung, ja, das ist richtig, oder Sie sind der Überzeugung, du kannst mich mal. Dann müssen Sie aber auch ein Beispiel geben für eine Formel Phi und eine Formel Psi, wo das hanebüchener Unsinn ist, wenn es ein Unsinn ist. Ja, wieder, Sie müssen entweder dieses Prinzip beweisen oder aber ein Gegenbeispiel finden. Ne? Und alles ist gut. Gegenbeispiel besteht aus einer Formel Phi und einer Formel Psi. Haben wir weitere Fragen zu 3.3? Ja. Also hier wird im Wesentlichen gesagt, für alle, wann ist diese Formel wahr? Wann wäre diese Aussage wahr? Die Aussage wäre wahr, also wir reden hier über 3.3 Teil C, ist wahr, genau dann, wenn für alle Belegungen gilt, wenn die Belegung von der Voraussetzung wahr ist, wenn das wahr ist, dann auch muss die Belegung erfüllen, die Implikation Phi, daraus folgt Psi und daraus folgt Chi. Ja, am besten, denke ich mal, Sie haben gesagt, bitteschön, da sind schon Implikationen und dann mit der semantischen Folgung, da ist dann nochmal so eine Schicht von Implikationen oben drüber. Da ist es das Beste, diese Implikation auseinanderzunehmen, zurückzugehen zur Definition. Ne? Und die Definition sagt, da muss ich mir alle Belegungen anschauen, die die linke Seite wahr machen. Und wenn sie die linke Seite wahr machen, dann muss, sollte die semantische Folgerung richtig sein, dann muss die rechte Seite auch wahr gemacht werden. Weitere Fragen? Okay, so, dann sind wir jetzt bei RAID-Systemen. Okay, also wir hatten schon geredet bei RAID-Systemen über den Teil A. Schauen wir uns den Teil B an. Was ich Ihnen... Und ich möchte mich insbesondere auf RAID 5 konzentrieren. Was passiert in RAID 5? Da passiert nichts anderes, als dass wir bei N Massenspeichern, bei N plus 1 Massenspeichern, dass wir da verschiedene Schichten haben. In der ersten Schicht, da haben wir einen Paritätsbit. So nennt man das. Und dann haben wir einen Bit des ursprünglich ersten Massenspeichers, ein Bit des ursprünglich, X11, wie ist das jetzt genau? Bisschen hochziehen. Also auf dem ersten Massenspeicher befindet sich A. Okay, befinden sich also ich muss in der ersten Zeile bleiben, da habe ich das X12 und dann geht das so weiter mit dem X1N-1 und dem X1N. So, das befindet sich auf der Schicht 1. Was hat das mit dem Inhalt der Massenspeicher zu tun, der ursprünglichen N-Massenspeicher? Wir sichern die jetzt ab gegen Ausfall durch Hinzunahme einer N plus erst, eines N plus ersten Massenspeichers. So, und was wir da machen, unser N plus erster würde sagen, da nehme ich noch dazu das X21, das X31 und dann runter bis XN1. So, und das hier, das wird jetzt auf dem ersten Massenspeicher abgespeichert, M1. Und was Sie sehen, das sind die ursprünglichen Bits. Die ursprünglichen Bits, die Sie auf den N-Massenspeichern, den alten N-Massenspeichern liegen hatten. Da kommt jetzt dieses Paritätbit dazu. Die werden da reingeschmuggelt. So, und dann vollzieht sich dasselbe mit dem zweiten Massenspeicher M2. Was passiert? Wir haben das X11, wie angedeutet, und da wird das zweite Paritätsbit eingeschmuggelt. So, und dann kommt das X32 und das XN2. Und was passiert hier? Ey, die ursprüngliche Kapazität wird beibehalten, weil das X11 wird drüber geschoben. Ja, die ursprüngliche Kapazität von N-Bits wird auch hier beibehalten. Wird auch hier beibehalten unter Hinzunahme des Paritätsbits und Herauswerfen von X12. So, und dann wird gesagt, bitteschön, wenn wir uns diese Bits anschauen, dann befinden sich diese Bits in einem konsistenten Zustand, wenn die Paritätsbits ihre Aufgabe erfüllen. Und was heißt es, dass die Paritätsbits ihre Aufgabe erfüllen? Für alle Schichten, für alle Schichten muss gelten, dass das ite Paritätsbit, für alle Schichten i muss das ite Paritätsbit äquivalent sein mit dem XOR der anderen Bits. Nicht? Hier reden wir tatsächlich, wenn Sie das i auf 1 setzen, hier reden wir über x11, x12, rauf bis x1n und die Bedeutung von p1. Das p1 an dieser Stelle, bitteschön, soll sein das XOR aus allen restlichen. Und das p2 an dieser Stelle soll was sein? Das XOR von allen restlichen. Von allen restlichen ursprünglichen Bits, ja, der Massenspeicher, der N-Massenspeicher. Wir haben jetzt im Wesentlichen nichts anderes gemacht, als auf eine clevere Art und Weise die N-zusätzlichen Paritätsbits, ja, auf die N plus 1 Massenspeicher zu verteilen, sodass jeder Massenspeicher ein Paritätsbits zu berechnen bekommt. Warum will man die Paritätsbits nebenbei gleichmäßig verteilen? Man möchte so hohe Parallelität ausnutzen wie irgend möglich. Man möchte ja lesen und schreiben mit schneller Rate. So, und das gelingt, wenn alle Massenspeicher, die involviert sind, dieselbe Anzahl von Paritätsbits, das sind Bits, die ja nur gegen Ausfall sichern, aber nicht wirklich für Speicherfähigkeit sorgen. Das gelingt, wenn all diese Paritätsbits gleichmäßig verteilt sind, wenn jeder Massenspeicher ein Paritätsbit bekommt. So, und wenn wir jetzt die Aufgabe zu Ende gehen, ja, wir haben also davon gesprochen, was Konsistenz bedeutet, und jetzt gehen Sie bitte davon aus, dass es einen Fehler gibt. Wo ist dieser Fehler? Keine Ahnung. Der könnte im ersten Massenspeicher, im zweiten, im dritten, im N plus ersten Massenspeicher sein. Völlig, völlig wurscht. Gegen jeden Ausfall müssen Sie sich sichern und gegen jeden Ausfall müssen Sie tatsächlich die Bits der ausgefallenen Platte wiederherstellen. Wie groß ist der Fehler? Weiß ich nicht. Können wir nicht voraussagen. Kann ein Bit gekippt sein, können alle Bit hinüber sein. Ja?
irgendwelche Bits können noch vorhanden sein, wie ursprünglich gegeben, aber sie sollen wiederherstellen. Mit Hilfe des XORs. Und das XOR wird sagen, ich mache das für dich lecker gerne, dafür bin ich nämlich da. Das ist meine Aufgabe, deshalb bin ich XOR so wichtig für die Informatik. Und die Stelle, wo sich das zeigt, die Wichtigkeit vom XOR, ne, das ist hier an der Stelle C3. Wenn Sie da genau sagen können, wann das XOR zufrieden ist, heißt, wann das XOR den Wert 1 liefert, ist alles gut. So, haben wir Fragen zum RAID? Ja. Bitte? Also, das XOR ist alles, was Sie haben wollen. Das ist kommutativ. Sie können klammern, wie Sie wollen. Aber die Frage ist so schön, ja? Weil wir haben ja alle schon gemacht, aber in der heutigen Vorlesung erst. So, wo haben wir das gemacht? Kommen wir gleich dazu. Kommutativität gilt für XOR. Assoziativität gilt für XOR. Ja? XOR hat alle schönen Eigenschaften dieser Welt. Können Sie benutzen. Ja? Wie auch immer Sie Klammern setzen, völlig wurscht. Haben wir noch Fragen zur RAID-Aufgabe? Ja. Wie man RAID 5 beschreiben kann, umgangssprachlich. Nicht? Also, Sie sollten das so sehen, dass Sie tatsächlich eine Sammlung von Platten haben, von Massenspeichern besser gesagt. Und Sie müssen sich dagegen wappnen, Sie müssen tatsächlich jeden Verlust einer einzelnen Platte, eines einzelnen Massenspeichers wegstecken können. In dem Sinne, dass zwar die Bits, die Inhalte dieser fehlerhaften Platte, dieses fehlerhaften Massenspeichers verloren sind, aber Sie können diese Inhalte rekonstruieren. Und Sie können diese Inhalte rekonstruieren. Wieso? Naja, weil Sie ja die Paritätsbits überall haben. Und weil Sie, das ist ganz wichtig, weil Sie die Konsistenzbedingung erfüllt haben, vor dem Ausscheiden dieser fehlerhaften Platte. Und diese Konsistenzbedingung sagt, in jeder Schicht ist tatsächlich der Wert 1. Ja, stimmt das, oder ich soll es anders sagen, in jeder Schicht stimmt das Paritätsbit mit dem XOR der anderen Bits überein. Das wird die kritische Eigenschaft sein, mit der Sie rekonstruieren können. Okay, also 10 Minuten überzogen, Dankeschön.